Herzlich willkommen zu Gesundheit, dem Podcast aus dem Städtischen Klinikum Karlsruhe.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gesundheit. Mein Name ist Sonja Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören. Ja, draußen scheint die Sonne, perfekte Bedingungen, sich in die Sonne zu legen und draußen zu bräunen. Warum das vielleicht gar keine so gute Idee ist, wird uns heute ein Experte verraten. Bei mir ist heute Professor Dr. Klaus Detlef Klempke. Er ist Direktor der Hautklinik am Städtischen Klinikum Karlsruhe, Leiter unseres Tumorzentrums für Hautkrebs und Facharzt für Hautkrankheiten. Hallo, Herr Professor Klempke, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Ja, Herr Professor Klempke, Hand aufs Herz, wann hatten Sie Ihren letzten Sonnenbrand und wie schlimm war es?
Ja, ich musste da ein bisschen mal drüber nachdenken. Das war tatsächlich bei der Gartenarbeit, weil ich da, ja, man denkt ja nicht so dran, die Gartenarbeit wird dann doch ein bisschen länger und dann habe ich gemerkt, als ich fertig war, dass die Arme, der Nacken doch deutlich rot waren und dann auch angefangen haben, ein bisschen weh zu tun.
Ja, manchmal geht es schneller, als man denkt, gell? Dann ist man irgendwie draußen in der Sonne und genießt dann die frische Luft und die herrlichen Sonnenstrahlen auf der Haut. Und dann kommt man abends nach Hause und merkt, ups, das war vielleicht doch ein bisschen viel. Ja, früher stand ja blasse Haut eher für ein Schönheitsideal, ne? Also die Kaiser und Könige, die haben eher geguckt, dass sie nicht ganz so braun unterwegs sind mit der Haut. Heute sieht das natürlich ganz anders aus. Also der Trend geht ganz klar zu gebräunter Haut. Es ist ein Schönheitsideal, braun gebrannt im Sommer zu sein. Warum ist das gar keine so gute Sache?
Ja, weil wir heutzutage wissen, dass die Bräune der Sonne natürlich bedeutet, dass man sich UV-Strahlen ausgesetzt hat, die Sonne ja abgibt. Und die UV-Strahlen schädigen unsere Zellen auf der Haut und führen dort eben zu Zellveränderungen. Und das führt dann in der Langzeit zur Entstehung von Hautkrebs.
Und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Was passiert denn genau beim Bräunen von der Haut? Vielleicht können Sie das einmal erklären.
Die Hautbräune ist ja erstmal ein Schutz des Körpers. Also der Körper hat in der Haut praktisch verschiedene Zellen und da gibt es pigmentproduzierende Zellen, die Melanozyten. Die geben das an die Hautzellen, die Keratinozyten ab. Und wenn jetzt Sonnenenergie draufkommt, dann wird das Pigment abgesetzt, um die Haut vor der Wirkung der Sonne zu schützen, weil die braune Haut gibt die Sonne wieder zurück, die Energie kann nicht so stark eintreten und von daher ist das der Schutz, den der Körper bildet, so schützt sich der Körper. Und wenn da eben das aber zu viel wird, dieser Schutz reicht halt nur zu einer gewissen Menge aus, dann fängt es halt an, dass Zellen geschädigt werden und kaputt gehen in der Haut.
Das heißt, das ist definitiv ungesund. Jetzt hatten Sie in unserem Vorgespräch, das wir zu dieser Folge hatten, auch gesagt, dass die Bräune auch gar nicht mal so gut ist, weil das Thema Hautalterung davon betroffen ist, gell?
Ja, das ist richtig. Das ist ja, sag ich mal, heutzutage, wie Sie schon sagten, ein Schönheitsideal. Wenn jemand gebräunt ist, das ist dann jugendlich, das ist gesund. Aber es ist leider so, dass sie durch die Hautbräune ihre Hautalterung beschleunigen. Also Sonne führt dazu, dass die Haut altert. Und das kann auch jeder mal sehen, der sagt, na ja, im Gesicht habe ich Falten und Flecken von der Sonne. Und wenn ich dann mir Haut angucke, zum Beispiel am Gesäß, wo die Sonne eigentlich fast nie hinkommt, sieht die Haut ganz jugendlich aus.
Okay, das heißt, wenn ich möglichst faltenfrei weiter altern möchte, dann möglichst wenig Sonneneinstrahlung?
Wenig Sonneneinstrahlung, ja. Je mehr Sonne Sie haben, desto schneller altert Ihre Haut. Das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich von unserer Genetik her. Der eine Mensch ist da empfindlicher als ein anderer.
Jetzt haben wir ja schon mitgenommen, okay, Sonnenbräune ist eigentlich schon nicht so gesund. Wie sieht es denn jetzt erst mit einem Sonnenbrand aus? Also wie schlimm ist ein Sonnenbrand wirklich?
Sonnenbrand ist ja erstmal ein akuter Schrei der Haut. Die Haut sagt, Hilfe, es ist zu viel. Das ist so, wenn Sie ein heißes Wasser reinfassen, dann ziehen Sie auch zurück, weil es wehtut. Und das ist das Alarmsignal des Körpers. Und also wenn Sie einen Sonnenbrand haben, dann war es definitiv viel zu viel Sonne. Und dann entsteht erstmal ein akuter Schaden in der Haut. Da gehen also auch Zellen kaputt. Es entstehen so Sonnenbrandzellen, sagen wir dazu. Die kann man unter dem Mikroskop sehen. Und dann entsteht auch eine Entzündung in der Haut. Und der langfristige Effekt ist dann eben, dass Schäden am Erbmaterial der Hautzellen entstehen, an der DNA, was dann über eben Jahrzehnte zur Entstehung von Hautkrebs dann führt.
Jetzt gibt es ja verschiedene Schweregrade von Sonnenbrand, ne? Also manche sind so leicht gerötet, nachdem sie vielleicht das Gesicht ein paar Minuten zu lange in der Sonne uneingecremt gehalten haben. Ich hatte tatsächlich in meiner Kindheit, glaube ich, einmal so ein richtig übles Erlebnis, da hat sich danach richtig die Haut abgeschält. es gibt ja unterschiedliche Schweregrade. Vielleicht können Sie die noch mal kurz einordnen für die Zuhörer.
Ja, absolut. Also das Erste, das merkt man noch nicht. Das sieht man, wenn man im Spiegel guckt, ist die Rötung. So fängt das an. Dann kommen Schmerzen dazu. Und dann kann es sogar sein, dass Sie Blasen bekommen und dass die Blasen dann auch aufplatzen und Sie tatsächlich Hautschäden haben.
Also wie im Prinzip mit einer richtigen Verbrennung, ne?
Das ist wie eine Verbrennung, genau. Mhm. Die Sonne wirkt dort letztendlich wie Feuer.
Mhm. Okay, jetzt hatten Sie gesagt, perspektivisch, je häufiger man das hat, natürlich Hautkrebs ist eine der Folgen, die wir natürlich tunlichst vermeiden wollen. Hautalterung hatten wir jetzt angesprochen. Also wir schädigen die Haut auf jeden Fall mit Bräunung und aber auch mit Sonnenbränden.
Auf jeden Fall, ja. Mhm.
Jetzt gehen wir mal davon aus, es kann ja immer mal wieder passieren, auch den Besten unter uns, dass sie dann doch mal einen Sonnenbrand kassiert haben, weil sie nicht richtig aufgepasst haben. Was macht man denn? Es gibt ja einen Haufen Sonnenprodukte in den Drogeriemärkten, After-Sun-Produkte mit Aloe Vera, ohne Aloe Vera, einen Haufen Cremes. Was hilft denn wirklich?
Sie meinen jetzt, wenn ich einen Sonnenbrand habe? Ja, also da hilft auf jeden Fall erstmal rausgehen aus der Sonne. Ja, also das in Schatten gehen oder in einen Innenraum gehen und dann hilft auf jeden Fall kühlen. Und man kann das, wie gesagt, wir haben manchmal ja auch Patienten, die in die Klinik kommen, weil die wirklich einen schlimmen Sonnenbrand haben, wo der ganze Körper praktisch, man ist vielleicht eingeschlafen in der Sonne, ohne sich einzucremen, nur in Badehose, dann ist das natürlich schon ganz schön belastend für den Betroffenen. Das behandeln wir dann medizinisch auch mit Cortisonsalben.
Okay, Wahnsinn. Das heißt, Sie haben tatsächlich auch Patientinnen und Patienten, die mit Sonnenbrand zu Ihnen kommen?
Das kommt immer mal wieder vor. Ja, das sind jetzt keine Massen, aber das sind sicherlich immer so 2-3 Patienten über den Sommer, die dann wirklich sich wirklich sehr schlimm verbrannt haben.
Mhm. Okay, jetzt hatten Sie gesagt, kühlen ist eine gute Sache. Wie mache ich das dann? Mit Eiswürfeln oder?
Eiswürfel ist sicherlich zu kalt. Also das kann schon mal einfach ein nasses Handtuch sein, womit man das kühlt. Oder wenn man so Coolpacks hat, diese Gel-Coolpacks, die man dann am besten auch in einen Waschlappen reintut oder ein Handtuch, nicht direkt auf die nackte Haut legen. Das ist nicht gut.
Okay, und jetzt hatten wir ja gerade schon angesprochen, es gibt einen Haufen Cremes. Würden Sie sowas empfehlen? Hilft sowas überhaupt?
Also wichtig ist letztendlich die Pflege danach, weil der Hautschaden ist ja da und ich würde dann empfehlen, eigentlich eine Pflegecreme zu nehmen. Man hat ja auch das Bedürfnis, wie sich der Sonnenbrand so anfühlt. Ich hatte mich auch schon geoutet, dass ich Sonnenbrände hatte. Und dann tut es einfach gut, sich einzucremen und da kann man eine ganz normale Hautpflegecreme nehmen und kann dann danach, wenn man sich eingecremt hat, eben kühlen.
Ich habe immer mal wieder gehört, dass Aloe Vera besonders hilfreich sein soll in solchen Fällen. Ist da was dran?
Da kann ich Ihnen gar nicht viel zu sagen zu Aloe Vera. Also das ist, je nachdem, wie die Haut auch drauf reagiert. Also ich würde einfach eine normale Pflegecreme nehmen, weil durch den Sonnenbrand ist die Haut ja auch wieder geschädigt.
Ja.
Die Eintrittspforten sind da, dass man auch möglicherweise Allergien, Kontaktallergien entwickeln kann. Ich würde eine normale Pflegecreme, die man sonst auch nimmt, verwenden und dann eben kühlen.
Okay, jetzt gibt es ja manche Menschen, die kriegen ganz selten einen Sonnenbrand. Die werden einfach hübsch braun, wie das dem Schönheitsideal entspricht. Andere, wie ich zum Beispiel, die werden tendenziell eher ganz schnell rot. Woran liegt das denn?
Das liegt am Hauttyp. Wir wissen ja, dass die Haut verschiedene Abstufungen der Färbung hat, von fast weiß bis schwarz. Und das sind die Hauttypen, die wir unterscheiden. Also da werden medizinisch 6 Hauttypen unterschieden.
Mhm.
Und ich sag mal, der typische Bewohner aus Mitteleuropa, der hat einen Hauttyp 2, also eben hell.
Mhm.
Hauttyp 1 ist derjenige, der gar nicht bräunt, der praktisch immer verbrennt. Das haben zum Glück wenige Menschen. Und ich sag mal, in unseren Breiten haben die meisten sicherlich so Hauttyp 2 und 3. Wenn sie dann Richtung Mittelmeer, türkischen Raum gehen, dann geht es so Richtung Hauttyp 3, 4.
Mhm.
Und der Hauttyp 6, das ist letztendlich dann sind die Afrikaner.
Und müssen sich denn jetzt alle Hauttypen gleich schützen? Ich vermute mal, nein.
Nein, der mit der dunklen, schwarzen Haut, Hauttyp 6, der kriegt nie einen Sonnenbrand. Der ist praktisch durch dieses Pigment geschützt.
Okay.
Und da sieht man auch, dass die Natur das eben gemacht hat. Je näher man am Äquator ist, wo die Sonnenstrahlung stärker wirkt, da ist der Schutz eben wichtiger. Und da haben die Menschen dunklere Haut.
Mhm.
Und das ist natürlich in der modernen Welt, verteilen sich die Menschen in alle Breitengrade und beste Beispiel sind eigentlich die Engländer, Iren, die nach Australien gegangen sind, die natürlich für die Sonneneinstrahlung da genetisch mit ihrer hellen Haut Typ 2 überhaupt nicht vorbereitet sind.
Blau.
Und deswegen hat Australien auch die höchsten Hautkrebsraten der Welt.
Gibt es denn Faustregeln, wie lange diese verschiedenen Hauttypen in der Sonne sein können, ohne dass sie, wenn sie uneingecremt sind, einen Sonnenbrand kriegen?
Ja, das gibt es. Also der Hauttyp sagt etwas aus, wie lange ich in der Sonne bleiben kann. Das ist zum Beispiel beim Hauttyp 2. Das bezeichnen wir so als minimale Erythemdosis. Das heißt, das gibt an die Zeit, wie lange kann ich in der Sonne bleiben, bevor es anfängt, rot zu werden. Und beim Hauttyp 2 sind das 10 bis 20 Minuten.
Okay, das ist ja sehr wenig, ne?
Also das heißt, wenn Sie Hauttyp 2 sind und sind dann 20 Minuten in der Sonne, dann wird es anfangen, dass die Haut dann rot wird. Das ist eine kurze Zeit, aber das ist eben der natürliche Schutz, den wir haben, ohne dass wir irgendwas machen.
Okay, wie sieht es bei Hauttyp 3 aus?
Da ist es dann so 20 bis 30 Minuten.
Und diese Hauttypen, die kann man ja unterscheiden, ne? Dieses blond, blaue Augen, rote Haare, blaue Augen und das wäre so diese Hauttyp 2.
Das wäre der typische Hauttyp 2, genau.
Okay, ja, da erfinde ich mich wieder.
Genau, also das ist einfach, dass man das wissen muss. Es hängt natürlich auch noch davon ab, wie die UV-Intensität ist. Das haben wir ja heutzutage durch unsere Wetter-Apps, kriegen wir ja auch immer einen UV-Index angezeigt. Und der sagt natürlich auch aus, wie stark wirkt jetzt die Sonne. Und man muss aber aufpassen, im Frühjahr, da denkt man ja, jetzt ist die Sonne vielleicht noch nicht so stark, aber im Frühjahr ist die Ozonschicht noch nicht voll ausgebildet. Das heißt, die Sonne im März, April ist eigentlich schon genauso stark wie auch im Juni, Juli.
Okay, das ist auch interessant. Das war mir vorher auch nicht so klar. Okay, jetzt kennen wir ja auch wieder aus den ganzen Drogeriemärkten diese ganzen Sonnenschutzmittel mit den verschiedenen Lichtschutzfaktoren. Was bedeuten denn diese Zahlen, die da draufstehen und welche sollte man denn jetzt wirklich nutzen?
Der Lichtschutzfaktor ist eine Aussage, wie Sie Ihre minimale Erythemdosis, was ich gerade erklärt hatte, verlängern können. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, Hauttyp 2, Sie haben 10 Minuten, bis Sie rot werden, dann schmieren Sie sich ein mit einer Sonnencreme mit einem Schutzfaktor 10, dann wird das praktisch 10 mal 10 Minuten. Also das wird dann praktisch verzehnfacht die Dauer. Und von daher hängt es natürlich ab vom Hauttyp, wo halte ich mich auf, wie lange bin ich in der Sonne, welchen Schutzfaktor nehme ich. Und das heißt also, wenn man sagt, ich will mich wirklich gut schützen, dann ist sicherlich so ein Schutzfaktor 30 bis 50 sehr sinnvoll.
Es gibt ja auch, glaube ich, 50 plus, ne? Ist das jetzt deutlich besser als 50?
Es gibt ja auch UV-Schutzfaktor für 100, gibt es auch.
Ah, okay.
Das heißt aber nicht, dass das doppelt so lang ist wie 50, sondern das ist eine exponentielle Kurve. Das heißt, das ist dann nur ein paar Prozent mehr als Lichtschutzfaktor 50.
Was würden Sie denn jetzt empfehlen? Was soll man, wenn man sich wirklich gut schützen will, was soll man holen?
Also man holt sich ein Lichtschutzpräparat, was einem angenehm ist, weil also Sie müssen die Creme, auch die Grundlage, den Geruch, die Konsistenz müssen Sie angenehm empfinden. Da gibt es ja Gele, Cremes, das muss man einfach für sich ausprobieren, weil sonst verwendet man es nicht, wenn mir die Creme unangenehm ist. Klar. Also das muss angenehm sein. Ja. Und dann ist es ganz wichtig, nicht zu sagen, Mensch, ich kaufe jetzt nicht 20, sondern ich kaufe 50 und dann bin ich top geschützt. Es kann sein, dass der mit 20 besser geschützt ist, wenn der ausreichend Salbe aufträgt. Weil das ist häufig das Problem, dass man, das weiß man durch viele Studien, dass die Leute sich mit viel zu sparsam einreiben.
Okay.
Und also wenn Sie eine Flasche jetzt haben, die hat so typischerweise 200 Milliliter und Sie sind jetzt im Sommerurlaub und sagen, ich creme meinen ganzen Körper ein, dann muss diese Flasche eigentlich nach 4 Tagen leer sein. Weil Sie brauchen für eine Einreibung 40 bis 50 Milliliter. Sonst haben Sie sich nicht ausreichend eingeremt. Und nur wenn Sie diese ausreichende Menge nehmen, erreichen Sie auch den auf der Packung stehenden Lichtschutzfaktor.
Das ist auch ein interessanter Tipp. Dann werde ich das nächste Mal etwas üppiger eincremen. Ich glaube nämlich, wir haben teilweise noch von letztem Jahr die alten Sonnencremes. Das haben wir dann offensichtlich nicht richtig gemacht.
Aber wenn Sie sagen, Sie haben noch alte Tuben, sollte man auch immer draufschauen, wie ist das Ablaufdatum. Also wenn die noch gültig sind, dann kann man die gut verwenden. Wenn die aber jetzt schon 2 Jahre abgelaufen sind, dann würde ich nicht empfehlen, die zu nehmen, weil dann diese Lichtschutzfilter, die zerfallen auch. Und dann haben Sie nicht mehr die gleiche Effektivität, wie wenn es jetzt neu gekauft ist.
Gut, das heißt, ich nehme mit als Tipp, üppig eincremen wirklich und nicht über Verfallsdatum liegen lassen, weil auch dann die Wirksamkeit einfach eingeschränkt wird.
Genau.
Okay.
Und ich sag mal als Faustregel, wenn Sie sagen, ich mache jetzt 2 Wochen Mallorca-Urlaub, dann sollten Sie am besten 3 mal 200 Milliliter mitnehmen, dass Sie versorgt sind.
Das ist ein guter Tipp, das nehme ich so auf jeden Fall mit. Jetzt haben wir ganz viel über Sonnenschutz in Form von Cremes und sowas gesprochen. Es gibt ja vielleicht noch andere Tipps, die Sie haben. Also wie kann man sich denn gut vor Sonne schützen?
Der Schatten ist natürlich ein wichtiger Faktor. Die Frage ist ja immer, sitze ich in der prallen Sonne oder bewege ich mich in der prallen Sonne? Wichtig ist ja jetzt nicht nur Strand, auch Sport. Ja. Ne? Outdoor-Sport ist jetzt wieder die Saison, alle fahren Fahrrad, wandern. Da sollte man sich, da ist man ja in der Regel nicht im Schatten. Mhm. Da kann man sich natürlich mit Kopfbedeckung oder auch eben mit entsprechender Sportkleidung, die es auch mit UV-Schutzfiltern gibt. Also es gibt Radkleidung, Jacken, die eben auch Textilien, die einen UV-Schutz haben. Das spielt auch zum Beispiel eine Rolle bei ihrem Schirm, den sie auf dem Balkon haben. Mhm. Da gibt es auch Stoffmaterialien, die einen UV-Schutz bieten. Also ein ganz normaler Baumwollstoff, da geht auch UV teilweise durch. Es ist natürlich nicht so viel, wie wenn sie in der prallen Sonne sitzen. Aber auch das gilt es zu bedenken. Also im Schatten heißt nicht, dass man kein UV abkriegt.
Ich nehme mal an, Mittagssonne meiden ist auch so ein Ding. Solarium würden Sie jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt empfehlen.
Also Mittagssonne, das muss man wissen, eigentlich zwischen 11 und 15, 16 Uhr. Da steht die Sonne am höchsten, da ist die Intensität am höchsten. Also in der Zeit sollte man eigentlich im Hochsommer eigentlich nicht in der prallen Sonne sein, schon gar nicht ungeschützt. Ja. Also wenn, dann mit Kopfbedeckung, gut eingecremt und entsprechender Schutzkleidung. Und bezüglich... Das war die zweite Frage.
Das war das Thema Solarium. Ich kann mir jetzt schon denken, dass Sie da wahrscheinlich kein großer Fan von sind, aber es gibt ja trotzdem, es gibt ja auch immer mal wieder, man hört zumindest Empfehlungen bei bestimmten Hautkrankheiten, könnte das ganz gut sein. Ich habe jetzt eher das Gefühl, nachdem, worüber wir gesprochen haben, das ist vielleicht keine gute Idee.
Also Sie werden keinen Facharzt für Dermatologie finden, der irgendjemanden rät, ins Solarium zu gehen. Also da kann man ganz klar von abraten. Mhm. Es ist ja zum Glück auch gesetzlich für Minderjährige verboten, dass man also unter 18 gar nicht in ein Sonnenstudio gehen darf. Und ich glaube auch, dass die Aufklärungsarbeit, die verschiedenste Gesellschaften, Fachgesellschaften, Fachverbände machen, doch ihre Früchte trägt. Also wenn ich so mich an das Straßenbild erinnere, vor 30 Jahren hat man eigentlich sehr viele Sonnenstudios gesehen und jetzt fällt es einem eigentlich mal auf, wenn da tatsächlich nochmal ein Sonnenstudio ist.
Das stimmt. Die Anzahl hat sich auf jeden Fall verringert. Das kann ich auch bestätigen. Ja, das, da ist was dran.
Und wie gesagt, das Sonnenstudio sorgt dafür, dass sie schneller alt aussehen und es steigert ihr Hautkrebsrisiko.
Ja, das also wollen wir beides nicht.
Klares Nein.
Klares Nein. Okay, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie wir unsere Haut vor Sonne schützen. Jetzt gibt es ja aber auch das ganze Thema Vitamin D. Ne? Also man hat ja auch da wieder, hört man ja auch ganz viel in sozialen Netzwerken von selbsternannten Experten, die dann dazu raten, dass man zum Beispiel im Winter, wenn ja die Sonne eher weniger scheint oder man generell einfach schlechtere Tage hat, an denen nicht so viel Sonne kommt, das schlägt ja dann gefühlt zumindest aufs Gemüt. Und dann gibt es ja auch dieses Thema Vitamin D-Mangel. Da gibt es dann Leute, die empfehlen dafür, Vitamin D-Präparate zu nehmen. Was ist denn davon zu halten?
Also Vitamin D ist natürlich für ganz viele Funktionen im Körper ganz wichtig. Und es entsteht halt praktisch in der Haut durch die Wirkung der Sonne. Das heißt, für die Vitamin D-Produktion brauche ich Sonne. Mhm. Und das steht natürlich so ein bisschen jetzt im Gegensatz zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir uns eigentlich der Sonne schützen sollen. Ich sage, wenn Sie gar keine Hautalterung und keinen Hautkrebs haben wollen, dann sollte man sich ja praktisch für 100% schützen. Das ist natürlich lebensfern und die Sonne, finde ich auch, tut gut, tut auch mir gut. Ich sitze auch gern mal in der Sonne und freue mich, wenn die Sonne scheint. Für die Vitamin-D-Produktion, das ist eigentlich ganz interessant, weiß man eigentlich, dass es ausreichend ist, wenn Sie praktisch jetzt die Hände, Arme und das Gesicht für 10 bis 15 Minuten der Sonne aussetzen, dass das, wenn Sie das dreimal in der Woche machen, das reicht für eine normale Vitamin-D-Produktion aus. Und das ist also gar nicht so lang. Und wie gesagt, im Winter funktioniert das natürlich nicht, wenn es grau ist und wir keine Sonne haben. Da ist es sozusagen auf jeden Fall dann überlegenswert, vielleicht mal beim Hausarzt den Vitamin-D-Spiegel einfach mal prüfen zu lassen. Mhm. Das wissen wir schon, dass sehr viele Menschen in Deutschland Vitamin-D-Mangel haben. Okay. Und das ist ja zum Beispiel auch ganz wichtig für die Stabilität der Knochen. Und wir wissen schon, dass eben, wenn Sie ein sehr niedriges Vitamin D haben über Jahre, dass Sie dann gerade im Alter, wo man ja dazu neigt, dass man eher mal fällt, haben Sie höheres Risiko, dass ein Knochen bricht, als wenn Sie ausreichend Vitamin D und Calcium haben.
Mhm. Okay, aber das heißt, Sie würden schon empfehlen, bevor man da sich jetzt wild irgendwelche Präparate einwirft, da sollte man erstmal beim Hausarzt vorstellig werden und gucken.
Ich würde einmal den Wert bestimmen lassen, ob da überhaupt ein Bedarf ist. Und dann kann man das sicherlich gut ergänzend einnehmen. Da gibt es ja auch frei verkäufliche Präparate. Also Vitamin D ist sicherlich sinnvoll zu nehmen, wenn der Wert eben niedrig ist. Ja. Und es gibt besondere Patienten, die jetzt ein sehr hohes Risiko für Hautkrebs haben. Das sind Menschen, die zum Beispiel organtransplantiert sind und die eine Immunsuppression einnehmen müssen, medikamentös. Oder es gibt ja auch viele Menschen, die aus anderen Gründen immunsupprimiert sind. Die sollten sich halt besonders vor der Sonne schützen. Also da würden wir schon sehr streng die Empfehlung geben, sich vor der Sonne zu schützen. Und das sind sicherlich dann auch Menschen, die sicherlich dann Vitamin D einnehmen sollten.
Jetzt haben wir schon ganz viel über das Thema Hautkrebs gesprochen. Das ist natürlich was, wovor wir alle Sorge haben. Und das wollen wir alle auf gar keinen Fall haben. Ich glaube, die Anzahl von Hautkrebsfällen ist ja auch in den letzten Jahren, das hört man ja auch immer wieder in den Medien, deutlich gestiegen. Besonders wichtig ist deshalb die regelmäßige Hautkrebsvorsorge. Wie läuft es denn genau ab? Was wird da gemacht?
Die Hautkrebsvorsorge ist ja seit 2007 in Deutschland für jeden gesetzlich Krankenversicherten eine Leistung der Kasse. Ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre können Sie zu einer Hautkrebsvorsorge zum Hautarzt gehen. Und es gibt auch viele Hausärzte, die geschult sind, die Hautkrebs-Screening auch anbieten. Die Hautärzte in Deutschland würden es gar nicht schaffen, die ganze Bevölkerung zu untersuchen. Und also das wird auch gut angenommen. Wir wissen aber, dass ungefähr so, ich sag mal, ein gutes Drittel der Bevölkerung nimmt das wahr regelmäßig.
Nur, okay.
Und da ist also noch viel Luft nach oben.
Ja.
Und da wird letztendlich eine körperliche Untersuchung gemacht. Also Sie gehen zum Hautarzt oder zu dem Hausarzt, der das anbietet. Und dann wird letztendlich die ganze Haut angeguckt. Also Sie liegen praktisch dann nackt auf der Liege. Es muss halt die ganze Haut angeguckt werden. Mhm. Und wenn dann Stellen auffällig sind, dann wird das mit dem Auflichtmikroskop direkt klinisch angeguckt oder gegebenenfalls dann eine Gewebeprobe genommen, um zu prüfen, ist das vielleicht ein Hautkrebs.
Mhm. Da sind ja auch besonders im Fokus immer die Leberflecke oder Muttermale. Können Sie vielleicht einmal kurz erklären, was ist denn ein Leberfleck?
Also ein Leberfleck kennen die meisten wahrscheinlich, das sind so diese bräunlichen, kleinen, häufig sind sie ja punktförmig, manchmal sind sie vielleicht so dick wie so ein Bleistift, Radiergummi, was man auf seinem Bleistift hinten drauf hat, so praktisch vielleicht so einen halben Zentimeter und die sind in der Regel so bräunliche Flecken an der Haut, die man hat. Manchmal sind sie so ein bisschen erhaben. Mhm. Es gibt auch Flecken, die sind eher so ein bisschen rötlich, wenn die tiefer sitzen und die sind häufig, entstehen die so in den, über das Leben. Das kann jeder vielleicht beobachten an sich, dass er sagt, wenn man, sag ich mal, auf die Welt kommt, gibt es auch Leberflecken, die angeboren sind. Das ist aber sehr wenig. Und die Leberflecken kommen dann dazu im Leben. Und das wissen wir auch, ist ein Effekt durch die Sonne. Ja, also da werden praktisch ja die, wird die Haut angeregt durch die UV-Energie und dann entstehen auch Leberflecken durch die Sonne.
Das spricht dafür, dass man an Armen und sowas, die halt häufiger der Sonne ausgesetzt sind, auch tendenziell ein paar mehr hat dann.
Ne? Ja, ja. Mhm. Auf der anderen Seite wissen wir auch, also Leberflecke sind ja wichtig im Zusammenhang mit dem Thema schwarzer Hautkrebs, weil aus einem Leberfleck kann ein schwarzer Hautkrebs hervorgehen. Wir wissen aber auch, dass ein Teil des schwarzen Hautkrebs völlig unabhängig von der Sonne einfach neu entsteht.
Okay.
Ja, auch an Hautarealen, wo die Sonne eigentlich nie hinkommt. Hautkrebs ist nicht nur UV.
Jetzt haben Sie gerade schon den Begriff schwarzer Hautkrebs angesprochen. Vielleicht können Sie mal kurz den Unterschied erklären zwischen schwarzem und weißem Hautkrebs. Wie sehen die aus? Wie unterscheiden die sich? Und wie unterscheiden sie sich vielleicht auch von der Gefährlichkeit her?
Ja, also der schwarze Hautkrebs ist sicherlich das, was den meisten gut bekannt ist, wo die meisten vielleicht auch Angst davor haben, weil das muss man sagen, ist auf jeden Fall deutlich gefährlicher, schwarzer Hautkrebs als weißer Hautkrebs. Weil der schwarze Hautkrebs eben relativ früh schon streut und Metastasen setzen kann. Und deswegen hat man auch das Hautkrebs-Screening eingeführt, um das frühzeitig zu erkennen. Wenn also so ein schwarzer Hautkrebs am Entstehen ist, das erkennt der versierte Hautarzt an der Haut im Rahmen der Hautkrebsvorsorge und würde so eine Stelle herausschneiden, dann ist letztendlich das Problem schon gelöst.
Okay.
Wenn das aber jetzt längere Zeit besteht und nicht erkannt wird und der Tumor halt weiter wächst, dann kann er eben auch streuen.
In welcher Zeitspanne, wenn er länger wächst?
Das sind in der Regel meistens Jahre. Das ist aber, manchmal gibt es auch Läsionen, die relativ schnell wachsen. Das ist immer sehr schwierig zu sagen.
Okay.
Aber die Entstehung jetzt von einem neuen Fleck, bis er dann schwarzer Hautkrebs ist, das dauert schon Jahre.
Jetzt haben Sie den schwarzen Hautkrebs gut beschrieben. Was ist jetzt mit dem weißen Hautkrebs? Ist der genauso gefährlich? Wie sieht er vielleicht auch anders aus?
Beim weißen Hautkrebs ist das Problem, dass es ein Massenproblem ist. Also das ist mit Abstand der häufigste Krebs bei uns Menschen. Das ist vielen gar nicht so bekannt. Man denkt dann immer an Brustkrebs bei der Frau, Prostata beim Mann. Ja. Aber der weiße Hautkrebs ist viel, viel häufiger. Und das entsteht eben durch die Sonne. Und das hat damit zu tun, dass wir eben, sag ich mal, gesünder sind, uns weiterentwickelt haben und viel, viel älter werden.
Ja.
Früher, als die Leute nicht so alt geworden sind, entstand der Hautkrebs nicht, weil sie vorher gestorben sind. Und das erklärt eben auch, was Sie schon erwähnten, dass das eben so zunimmt. Mhm. Und der Hautkrebs wird auch über die nächsten Jahre weiter deutlich ansteigen. Das hängt zum einen eben mit dem Demografie, mit dem Älterwerden zusammen und es hängt mit dem Wohlstand zusammen. Freizeitverhalten, auch Fernreisen sind ja viel billiger geworden. Vor 50 Jahren konnte sich ja längst nicht jeder eine Reise mit dem Flugzeug leisten. Das ist heute alles bezahlbar. Man fliegt halt in Regionen, wo die Sonne viel stärker ist, wo man nicht darauf vorbereitet ist. Man hat auch kürzere Arbeitszeiten als früher. Früher gab es eine 6-Tage-Woche in den 50er Jahren. Mhm. Das heißt, ich habe viel mehr Freizeit, in der ich dann natürlich mich auch gerne draußen betätige. Sport mache, das ist ja auch gut und gesund, aber dadurch habe ich mehr Sonnenbelastung der Haut als früher.
Der weiße Hautkrebs ist, das habe ich aber schon so leicht rausgehört bei Ihnen, besser behandelbar als der schwarze oder nicht ganz so schlimm?
Also die Behandlung ist eigentlich beim weißen und schwarzen Hautkrebs erstmal gleich. Mhm. Das wird operiert.
Okay.
Das wird in örtlicher Betäubung rausgeschnitten. Mhm. Beim weißen Hautkrebs ist es so, da gibt es noch verschiedene Formen. Der häufigste ist das Basalzellkarzinom. Mhm. Das ist ein Tumor, der streut in der Regel nicht. Der wird an Ort und Stelle immer größer. Das heißt, wenn ich den rausgeschnitten habe, ist es dann erledigt. Mhm. Und dann gibt es noch als weiteren weißen Hautkrebs das Plattenepithelkarzinom. Das ist so 10-mal seltener als das Basaliom. Das kann auch streuen. Und okay. Da können Sie auch Metastasen bekommen und da können Sie auch dran sterben.
Okay. Können Sie vielleicht einmal erklären, wie die sich optisch unterscheiden? Weil das ist vielleicht auch, ich könnte mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Zuhörer oder bei der einen oder anderen Zuhörerin jetzt vielleicht auch schon das Untersuchen am Körper losgeht. Wo muss man sich denn Sorgen machen, wenn man was an seinem Körper entdeckt?
Also es ist sicherlich gut, sich aufmerksam zu beobachten. Und ich sag mal, wenn ich Leberflecken habe, die auch immer mal anzugucken selber und einfach darauf zu achten, verändert sich ein Leberfleck. Mhm. Wenn Sie das Gefühl haben, der wird jetzt größer oder der juckt, die Farben ändern sich, dann auf jeden Fall einen Hautfacharzt aufsuchen. Mhm. Und das dem Fachmann, der Fachfrau zeigen. Und der weiße Hautkrebs, die sind eher so rötlich, schuppig. Ja. Das dann, wenn sich so kleine Knötchen bilden und vielleicht das so ein bisschen schuppt oder auch juckt, dann sollte man auch, und das tritt halt vor allem im Gesichtsbereich auf, wo wir ja in der Regel nie jetzt Kleidungsstücke haben im Gesicht und die Sonne immer hinkommt. Und das ist eben auch dann ein Anlass, wenn ich sage, da entsteht was und insbesondere, wenn das nicht verschwindet. Ne? Mhm. Man kann ja auch einen Pickel oder sowas haben, das ist dann nach ein paar Wochen wieder verschwunden oder man hat sich mal angestoßen. Aber wenn Sie eine Stelle haben, die Sie immer wieder beschäftigt, die immer wieder vielleicht krustig ist und die geht einfach nicht weg, dann wäre auch der Zeitpunkt zu sagen, jetzt mal zum Arzt gehen.
Okay, jetzt gibt's ja auch, glaube ich, so ein bisschen als Leitlinie, Sie haben es ja schon gesagt, es wäre schon gut, wenn die Leute auch selber so ein bisschen beobachten, was entwickelt sich denn da im Körper. Es gibt doch so Faustregeln. Also ich kenne diese A, B, C, D, ich glaube E geht noch weiter,
ja.
Regel. Vielleicht können Sie die kurz erklären.
Also das ist eine Regel, um einen Leberfleck zu beurteilen. Mhm. Das A steht für Asymmetrie. Mhm. Das heißt, wenn Sie sich gedanklich durch den Fleck praktisch, wenn Sie den zusammenfalten wie ein Blatt Papier und das nicht deckungsgleich ist, dann ist es asymmetrisch, die beiden Hälften. Die Begrenzung, wenn die unscharf ist, ist ein Hinweis, dass es was Bösartiges sein kann. C steht für Color, Farbe. Das heißt, je mehr unterschiedliche Farben Sie sehen, desto verdächtiger ist es.
Okay.
Also wenn Sie jetzt einen klar einheitlich braun pigmentierten Fleck haben, ist das wenig verdächtig. Mhm. Es kann auch sehr dunkel sein, der Fleck. Mhm. Habe ich auch immer wieder Patienten, die sagen, das ist aber ganz schwarz. Also ganz schwarz heißt noch nicht, dass es böse ist.
Okay.
D steht für den Durchmesser, wenn es einen Durchmesser hat von mehr als einem halben Zentimeter. Mhm. Und E ist Erhabenheit.
Das heißt, er steht hervor.
Wenn Sie über die Haut drüber streichen und Sie merken, Sie können das tasten, dann ist es erhaben. Das, also diese 5 Punkte. Und je mehr von diesen 5 Punkten erfüllt sind, desto verdächtiger ist es für einen schwarzen Hautkrebs.
Okay, gut. Das ist doch mal eine gute Faustregel. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut orientieren. Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt ganz viel auch über Hautkrebs, Hautschutz, Sonnenschutz gesprochen. Es gibt ja Berufsgruppen, die sind, also ich habe einen Bürojob, Sie sind tendenziell wahrscheinlich auch eher im Büro und auf Visite und im Patientengespräch. Das heißt, die Sonne ist jetzt für uns vielleicht nicht unbedingt das Riesenthema. Aber es gibt ja auch Berufsgruppen, wie zum Beispiel Leute, die im Baubereich arbeiten, ne? Bauarbeiter, Grünpflege und so, die sind einfach per Beruf schon super schnell oder super viel draußen. Wie sieht es jetzt mit denen aus?
Ja, also die, wir sagen dazu Outdoor-Worker, also es ist ja Landwirtschaft, Straßenbau etc., Briefträger, alle, die eben draußen arbeiten müssen, die haben ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Und das haben die vor allem für den weißen Hautkrebs, für das Plattenepithelkarzinom, weil dieser Tumor entsteht durch die Gesamtdosis. Also das ist auch immer noch wichtig zu unterscheiden, weil die kriegen ja praktisch jeden Tag durch ihre Arbeit Sonne ab. Und das heißt, das summiert sich auf. Und das führt dann eher zu einem Plattenepithelkarzinom. Und im Gegensatz dazu, der häufigste Krebs ist das Basalzellkarzinom, was ich schon erwähnt hatte. Das ist jetzt eher nicht so typische Berufskrankheit, weil das entsteht eher durch so intermittierende Sonnenbestrahlung. Das heißt, das betrifft auch uns als Büromenschen, wenn wir praktisch eigentlich den ganzen Tag wenig Sonne abkriegen, aber dann gehen wir abends Fahrrad fahren und dann kriegen wir richtig heftig eine Stunde Sonne ab. Oder wir sind in 2 Wochen in der Sonne im Urlaub.
Genau, braten uns auf Mallorca.
Dieses Intermittierende, das sorgt eher dafür, dass sie ein Basalzellkarzinom kriegen, und diese kontinuierliche Bestrahlung, das führt eher zu diesem Plattenepithelkarzinom.
Jetzt hatten Sie auch in unserem Vorgespräch schon mal angedeutet, dass, wir haben ja gerade über zum Beispiel Leute im Baubereich oder in der Grünpflege gesprochen, das ist ja sehr offensichtlich, dass die natürlich ganz viel draußen sind und dann auch ganz viel Sonne kassieren. Es gibt aber auch Berufsgruppen, an die denkt man vielleicht gar nicht. Sie hatten auch den Briefträger genannt.
Ja, der Briefträger ist natürlich auch draußen an der frischen Luft, und das wissen wir, die fahren ja entweder mit dem Auto rum, dann gibt es welche, die zu Fuß die Post austragen, und Postboten mit dem Fahrrad. Und da ist ganz interessant, da gibt es so Studien, die haben praktisch die verschiedenen Berufe mit so UV-Messgeräten ausgestattet und haben einfach mal geguckt über die Schicht, wie viel UV kommt da über so eine 8-Stunden-Schicht zusammen. Und da fand ich es persönlich auch interessant, dass der Postbote, der Fahrrad fährt, viel höhere UV-Dosen abbekommt als der Postbote, der zu Fuß läuft. Also da sieht man, es hängt sehr davon ab, was man macht an der Luft, wie
Warum
viel UV man abkriegt.
Warum ist das so mit dem Fahrrad und nicht mit dem Fuß?
Also man erklärt sich das so, dass natürlich, wenn ich die Hände und Arme am Lenker habe, dass meine Fläche größer ist.
Ah, okay.
Deswegen kriege ich mehr UV ab.
Ja. Jetzt gibt es auch Berufsgruppen, an die denkt man vielleicht auch nicht unbedingt. Das sind Leute in der Flugbranche, nämlich Piloten. Die sitzen ja den ganzen Tag dann eigentlich im Flugzeug. Auch die haben interessanterweise ein höheres Risiko für Hautkrebs. Woran liegt das?
Das liegt natürlich zum Darm, weil die sich natürlich in hohen Höhen befinden. Das heißt, da es wirkt die Ozonschicht nicht mehr. Die sind dichter dran an der Sonne. Da ist die Intensität natürlich größer. Und da darf man sich auch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Eine Glasscheibe heißt nicht, dass sie 100% kein UV abkriegen. Also auch im Auto können sie UV, wenn sie stundenlang fahren und da scheint die Sonne durch die Scheibe immer eben auf unbekleidete Haut, haben sie auch eine UV-Belastung.
Auch da sollte man dann eigentlich Sonnenschutz auftragen, ne?
Ja, das, also man zumindest sollte man dran denken, dass man da auch was abbekommt.
Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe jetzt für mich ein bisschen mitgenommen, ich werde mich künftig sehr viel häufiger eincremen, als ich es bisher tue. Möglichst auch mit einem hohen Lichtschutzfaktor, weil Sonne ist ja tatsächlich echt überall. Und ob ich jetzt am Fenster sitze oder draußen bin, der Unterschied ist am Ende vielleicht nicht ganz so hoch, ne? Das heißt, jeder Sonnenbrand zählt. Man sollte regelmäßig gucken, wie seine Leberflecke sich entwickeln.
Unbedingt.
Und richtig gesunde Bräune gibt es eigentlich nicht, ne?
Nein, das kann man nicht sagen.
Das heißt, also, das nächste Sonnenbaden würden Sie dann lieber nicht?
Oder zumindest bewusst machen, ne? Also ich meine, es tut ja schon gut, auch ich sag mal, im Freibad zu schwimmen. Aber dann, wie gesagt, geschützt ins Wasser gehen. Und da ist es auch wichtig, gerade wenn man schwimmen geht, da sollte man sich idealerweise 30 Minuten, bevor sie ins Wasser gehen, eincremen. Ne? Nicht praktisch am Beckenrand eincremen, direkt reinspringen. Dann ist womöglich die Sonnenschutzcreme, bevor sie in der Haut angekommen ist, schon wieder abgewaschen.
Ja, das heißt aber auch, man muss sich wieder nachcremen, wenn man dann aus dem Wasser wiederkommt.
Das ist auf jeden Fall empfehlenswert, nachzucremen. Und was auch wichtig ist, ich hatte ja erklärt, dass der Lichtschutzfaktor die Zeit verlängert, bevor ich ein Erythem an der Haut bekomme.
Ja.
Da sollte man jetzt sich auch nicht verleiten lassen zu sagen, jetzt creme ich mich ein mit Lichtschutzfaktor 50, jetzt kann ich 10 Stunden am Strand liegen, ohne dass das passiert.
Ja.
Da kriegen Sie dann vielleicht keinen Sonnenbrand, aber die Schäden an der Erbmasse der Hautzellen, jetzt was langfristige Wirkung von Hautkrebs angeht, der bleibt natürlich. Ich meine, ein Sonnenbrand, der ist unangenehm, schmerzhaft, der ist aber eigentlich dann nach dem Urlaub wieder vergessen.
Ja, das stimmt.
Aber die Haut vergisst leider nicht. Die ist wie ein Elefant, und die Schäden, die entstehen, wirken sich dann häufig eben erst Jahrzehnte später aus.
Das, finde ich, ist ein ganz toller Satz zum Abschluss. Die Haut vergisst nicht. Das, glaube ich, sollten wir alle mitnehmen, wenn wir das nächste Mal Sonnenbaden gehen. Herr Professor Klemke, vielen Dank, dass Sie da waren und für die vielen Tipps. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da einiges mitgenommen haben. Und ja, vielen Dank.
Ja, bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
Sehr schön.
Das war eine neue Folge von Gesundheit, dem Podcast aus dem Städtischen Klinikum Karlsruhe. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Kanal und lasst uns eine gute Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!